Birds of Germany Time. Und die 49ers-Fans denken sich, was ist los? Also heute hier eine Co-Produktion von Birds of Germany, dem Philadelphia Eagles Podcast und dem Energy Outside Zone Podcast, wo der gute Nick heute alleine ist. Nick, wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut, dankeschön, dass ich auch bei euch dabei sein darf.
Ja, also so eine kleine Co-Produktion. Ist ja prima, dass das noch geklappt hat. Ihr wart ja viel auf Reisen und von unserer Seite ist noch der gute Vitek dabei. Hallo Vitek.
Grüß euch.
Und wer mich überhaupt nicht kennt, ich bin Carsten von den Eagles. Für die 49ers-Fans, die haben ja auch ein richtig krasses Podcast-Intro. Wir haben ja noch gar keins. Angeber, sag ich da nur. Spaß. aber sehr schön, dass es doch noch geklappt hat zu diesem doch ja, prestigeträchtigen Duell am kommenden Sonntag. Ich habe mir auch bei euch, Nick, mal eure letzte Folge angehört. Grüße gehen natürlich an den guten Lukas, der bei uns auch Stammgast ist. Lukas, nächstes Mal musst du dafür doppelt liefern. Und da habt ihr auch gegen Ende schon mal so ein bisschen vorausgeschaut, so ganz kurz. Ah, Eagles-Spiel, ihr habt jetzt gerade zwei sehr schöne Siege hinter euch. Läuft richtig gut bei den 49ers. Aber Nick, vielleicht erstmal du. Wie blickst du auf das Spiel? Wie freut ihr euch?
Ja, also ich bin natürlich mit großer Vorfreude dabei. Seit dem Championship-Game ist das so ein bisschen natürlich das Game, auf das wir warten, auf das wir, ja, bei dem wir uns so ein bisschen redeemen können. Das Championship-Game war natürlich mit den Umständen ein bisschen schwierig, wie wir da ausgeschieden sind, sehr unglücklich. Und genau, wir hoffen natürlich jetzt zeigen zu können, dass wir die Eagles schlagen können und dass wir die Eagles, ja, hoffentlich auch schlagen werden. Und dementsprechend freue ich mich seit, ja, geraumer Zeit schon auf dieses Spiel. Und ja, eigentlich wurde ja mehr oder weniger bei den 49ers gesagt, nachdem sie die Cowboys aus dem Stadion gefegt haben, dass der nächste Gradmesser das Eagles-Spiel wird. Dann kam natürlich dieser kleine Slump rein, das hat es natürlich ein bisschen schwieriger gemacht, aber dennoch ist die Vorfreude auf das Eagles-Spiel enorm. Ist die Vorfreude bei euch auch so groß wie bei uns?
Ja, Vitek, wie ist die Vorfreude?
Naja, ich habe nie Vorfreude auf Spiele, weil dafür bin ich viel zu nervös. Also ich gefalle mir, wie, glaube ich, die Eagles insgesamt ganz gern, ganz gut in der Underdog-Rolle. Deswegen stört mich das gar nicht, dass das so, beziehungsweise dass Vegas da, glaube ich, 2,5 Punkte die 49ers vorne sieht. Und wobei das auch Shanahan gesagt hat, dass er sich das jetzt nicht erklären kann. Und grundsätzlich sollen die 49ers, also sagen wir so, ich finde es halt, um das gleich irgendwie abzuhaken, extrem albern, was da teilweise aus der 49ers-Ecke kommt. Die Erwartungshaltung, dieser Beef von ausgerechnet Debo mit Bradbury, also das ist ungefähr so, als würdest du Beef mit Gandhi haben, finde ich extrem albern, und die Erwartungshaltung der 49ers ist halt, finde ich, angenehm verkrampft bei denen. Also das ist ja, ich glaube, für die 49ers sieht das ein bisschen so aus, als wäre das wichtiger als der Super Bowl selbst. Und das gefällt mir ganz gut, weil der Druck ist einzig und allein bei den 49ers. Wir haben auch jetzt, da ist nichts verloren. Wenn wir tatsächlich da als mit einem L rausgehen, von daher Vorfreude, ja, Erwartungshaltung oder gespannte Erwartungshaltung würde ich das eher nennen. Wie gesagt, und noch dazu ist es halt im Link. Also ich bin gespannt, wie das Ganze laufen wird, und es wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel.
Ja, kann mir vorstellen, dass nicht jeder so entspannt ist wie du, Vitek, aber ich, ja, so ein bisschen mehr der Druck, sagt er bei den 49ers, und Nick meinte gerade, die Niners sind ja sehr, sehr heiß auch, also das ist wahrscheinlich so ein bisschen dieser Druck. Du hast gesagt, Nick, die, oder Vitek, minus drei Eagles, trotz Heimvorteil. So sagt es Las Vegas. Bevor wir reingehen, dann lass uns den Boulevard hier vorwegnehmen und werden dann sachlich. Ne? Also
niemals.
Ich sehe es eigentlich ähnlich wie Vitek. Ich bin relativ entspannt aufgrund einfach unserer Ergebnisse. Ich hätte nie gedacht, dass wir mit 2 Siegen aus dem Bills und Chiefs Game rausgehen. Und die 49ers wahrscheinlich auch nicht. Die haben schon ein bisschen wahrscheinlich geschielt, weil es geht um den Number One Seed in der NFC. Deswegen ist vielleicht auch etwas mehr der Erfolgsdruck jetzt bei den Niners. Nick, ist das falsch oder siehst du es auch so?
Nee, also ist natürlich das Spiel ist für die Niners wichtiger als für die Eagles. Damit wir noch irgendwie eine Chance haben auf den First Seed, müssen wir das Spiel gewinnen und darauf hoffen, dass die Eagles auch in anderen Spielen noch Federn lassen. Und halt wir halt selber keine anderen Niederlagen mehr einstecken. Mhm. Die Eagles können auch, wenn sie verlieren, stehen sie trotzdem noch mit dem besseren Rekord da, haben trotzdem noch die besten Chancen auf den First Seed. Ich habe mit einem Kollegen geredet in Frankfurt bei unserer Viewing Party mit dem Mike. Der hat mich gefragt, ob ich denke, wie es mit Playoff-Seeding aussieht. Und ich habe gesagt, dass ich noch an den First Seed glaube. Gerade mit dem Stretch von euch. Dadurch, dass ihr jetzt natürlich gegen die Bills und die Chiefs gewonnen habt, wird es ein bisschen schwieriger. Ich kann es mir immer noch vorstellen, dass es passiert. Weil gerade wenn wir jetzt das Spiel gewinnen sollten, ist nur noch ein Spielunterschied und wir haben den Tiebreaker. Dementsprechend ist da die Messe noch nicht gelesen auf jeden Fall. Aber natürlich ist der Druck bei den 49ers größer als der bei den Eagles. Alleine dadurch, dass die Eagles einen deutlich besseren Rekord haben um 2 Spiele.
Ja, ich habe mir auch mal kurz nochmal euren Schedule angeschaut. Ist vergleichbar mit unserem. Also nach dem Spiel wird es bei uns ja auch leichter. Wir haben beide noch eine schwerere Aufgabe vor der Brust. Bei euch Baltimore und bei uns die Cowboys. Ansonsten ist es relativ in Anführungszeichen leicht. Aber welche Spiele in der NFL sind leicht? Ja, ihr könnt dann auch nochmal euren lieben Freunden von den Seahawks die Daumen dann drücken, denn die spielen ja noch dann gegen uns. Das ist ja dann auch nochmal eine Konstellation. Aber wir bleiben jetzt einfach mal bei dieser Woche. Du glaubst daran, Nick, hast du gesagt. Und dann will ich jetzt von dir auch hören, wie glaubst du denn, können die 49ers bei den Eagles gewinnen? Was sind deine, worauf achtest du besonders?
Ja, ich denke, es gibt ein paar Keys to Win, die für die 49ers ausschlaggebend sein können. Ich denke, der Pass Rush könnte, dadurch, dass eben beide Seiten stark sind, durchaus einiges an Druck aufbauen auf Hurts. Da lässt sich dann natürlich, muss man gucken, wie der Druck dann auch in Effizienz umgesetzt wird, ob Hurts ja doch als sehr mobiler Quarterback sich da häufiger rausfinden kann. Womit die 49ers vor allem in den vergangenen Jahren, dieses Jahr war es eigentlich okay, häufiger Probleme hatten. Aber gerade wenn ich mir das Matchup mit Chase Young gegen Jordan Mailata angucke, ist das was, wo ich denke, dass da auf jeden Fall Möglichkeiten bestehen, den einen oder anderen Sack zu kreieren. Auf der anderen Seite mit Nick Bosa gegen jetzt fällt mir der Name nicht ein.
Lane Johnson.
Lane Johnson, danke.
Der hoffentlich spielen wird.
Steht das schon fest?
Ja, sieht gut aus. Also ich würde mal sagen, es tendiert in die Richtung. Also ich würde mal sagen, dass er spielen kann, ja.
Ja, was natürlich so ein Mörder-Matchup ist. Also Lane Johnson gegen Nick Bosa ist, glaube ich, Must-See-TV. Das ist, glaube ich, was richtig Spaß machen wird, wo sie sich beide gegenseitig nicht viel schenken werden. Ich hoffe natürlich darauf, dass Nick Bosa trotzdem einiges an Pressure durchbringen wird. Genau. Und ich denke, auf der defensiven Seite wird der Pass-Rush ist das Wichtigste sein, um da den Sieg am Ende rauszuholen. Ich denke, gegen den Lauf sind wir ganz gut aufgestellt gegen die Eagles. Wobei Swift natürlich trotzdem noch ein super Running Back ist und natürlich auch Jalen Hurts einiges an Yards immer in den Beinen hat. Aber dennoch denke ich, dass die 49ers mit der, glaube ich, Nummer 2 Rundy nach Yards per Game gegen die Eagles ein ganz gutes Spiel haben könnten. Gerade gerade in der Interior Line haben wir ja ein altbekanntes Gesicht von den Eagles, der vielleicht das eine oder andere noch mitnehmen kann mit Javon Hargrave. Genau, und dann muss man sehen, wie es im Pass aussieht. Den Run früh stoppen, zum Passen zwingen und dann viel Druck bringen. Ist das, was hoffentlich funktionieren wird, was der Plan sein sollte, meiner Meinung nach.
Ja. Wobei die Niners ja in den letzten Wochen ja eher Probleme gehabt haben, den Run zu stoppen. Wenn man die letzten Spiele überhaupt als Gradmesser nehmen kann, also weil die eure letzten drei oder so Spiele waren allesamt Gegner ohne Running Backs oder ohne echten Run. Und da kommt halt mit den Eagles eine Offense ist seid ihr bei einer Offense zu Gast, wo der Run tatsächlich eine große Bedrohung sein kann, der einfach auch durch das Quarterback-Run-Game und das halt Option und RPO-Game einfach viele Möglichkeiten bietet. Das heißt, soweit ich informiert bin, und ich habe jetzt auch nicht jedes einzelne Spiel in voller Länge gesehen, aber halt, also innen könnte es tatsächlich für den Run, könnten Lücken entstehen. Also da ist die D-Line durchaus anfällig. Also so gut ein Hargrave ja irgendwie im Rush sein kann, kann es da im Run-Game durchaus Lücken geben. Noch dazu, wenn du unsere Interior-Offense-Line hast und noch dazu eben ein Kelsey, der blockt und halt das, was die Eagles so auszeichnet. Also da sehe ich zumindest eine Möglichkeit für die Eagles zu gewinnen und dadurch, dass die Niners ja zum ersten Mal gegen oder seit längerem wieder mal gegen einen eben auf den Run aufpassen müssen, könnten sich da halt eben auch durch RPO und Co. einfach auch hinten Lücken aufmachen. Und deswegen, also es ist auf beiden, sowohl bei uns, beziehungsweise auf beiden Seiten einfach ein extrem spannendes Spiel. Also ich glaube, das ist auch, wenn wir das Board umdrehen, wird es genauso sein. Aber ist, also innen ist die Verteidigung zu knacken.
Ja, also ich einmal zum Run-Defense in den letzten Spielen war sie tatsächlich besser als in der ersten Phase der Saison. Über die mittlere Phase reden wir einfach mal nicht. Da war sie natürlich grundsätzlich nicht gut.
Wen hattet ihr als Gegner? Also ja, die Bucks haben das schlechteste Run-Game überhaupt. Dann die Seahawks waren jetzt auch nicht berühmt. Und Jaguars sind auch nicht fürs Run-Game bekannt. Also ich will jetzt nicht auf
Tien ist auch kein schlechter auf jeden Fall.
Ja, aber es ist nicht deren Stärke. Und deswegen würde ich da die Zahlen mit Vorsicht genießen, sagen wir so.
Ja, natürlich. Also es ist auch nach wie vor kein Elite-Zahlen, auch in den letzten drei Wochen nicht gewesen mit, ich glaube, 12. EPA gegen den Run, was natürlich ja eigentlich im Endeffekt nur Mittelfeld ist. Ich denke trotzdem, dass es so enden kann, dass die 49ers die Eagles auch dadurch, dass sie selber scoren, in den Pass zwingen. Vielleicht eine frühe Führung wäre, denke ich, besonders wichtig, damit der Run wirklich nicht mehr der einzige Weg sein kann, wo man wirklich über den Pass kommen muss, weil ja die Eagles im Pass auf jeden Fall meiner Meinung nach deutlich schlechter sind als im Run. Habe ich das gerade? Im Pass deutlich schlechter sind als im Run, wollte ich auf jeden Fall sagen. Oder seht ihr das anders?
Ich habe mal die Statistik hier mal rausgesucht, also über die ganze bisherige Saison gesehen. Ne, das Team mit den wenigsten erlaubten Rush-Yards überhaupt sind die Niners. Das mit den zweitwenigsten sind die Eagles. Vitek hat das mit den Gegnern gerade angesprochen. Klar, also schwierig. Ich sehe es auch so, aber ich will noch mal auf dieses generelle Matchup an der Line of Scrimmage mal, was als Key to Win ja auch hier genannt wurde, eingehen. Viele Bekannte stehen sich gegenüber, also Mailata gegen, jetzt habe ich den Namen vergessen, euer Neuzugang aus Chase Young, die kennen sich ja sehr gut, ne? Also Washington spielt ja zweimal gegen uns, der gute Kollege Hargrave, der von uns rübergegangen ist, der hat auch schon im ein oder anderen Trainingscamp mal einen Passblock von Kelsey oder Dickerson auf die Mütze bekommen, ja, das finde ich auch, ist wirklich eine interessante Geschichte. Ich habe es jetzt für mich auch so ein bisschen in der Vorbereitung gesehen, okay, Die D-Line der 49ers ist für mich eigentlich die beste der NFL. Auch besser als bei den Eagles, in Anführungszeichen. Vor allem, weil ja noch mit dem Fred Warner auch ein echter Inside-Linebacker dahinter steht. Da haben wir eine Schwäche dann wieder. Aber was hilft am besten gegen eine sehr gute D-Line? Eine sehr gute O-Line. Und wenn ich das jetzt mal so, klar, Lane Johnson gegen Bosa, und Lane Johnson hat uns letzte Woche gefehlt. Ist der bei 100%? Wahrscheinlich nicht. Aber es wäre sehr wichtig, dass er überhaupt auf dem Feld steht. Ansonsten, ja, finde ich das, was Vitek gesagt hat, aber auch relativ treffend. Wir müssen rushen. Ich will auch, dass wir laufen. Denn das ist dann auch wieder eigentlich unsere beste Verteidigung. Nick hat gerade gesagt, die Eagles zum Pass zwingen. Ich will eigentlich lieber, dass die Eagles schön lange laufen, auf dem Feld bleiben und die Offense der 49ers ein bisschen vom Feld halten. Warum? Machen wir später. Bleiben wir erst nochmal bei der Eagles Offense gegen die 49ers Defense. Wie sieht's aus mit, Vitek weiß das bestimmt, mit unserem Tight End? Kommt Dallas Goedert zurück?
Boah, also da bin ich jetzt echt überfragt. Es sieht so aus, als könnte es passieren, was ja irgendwie, ich meine, das ist jetzt, glaube ich, 3 Wochen her, 4 Wochen her. Also auf jeden Fall für einen Armbruch relativ schnell. Wir wollen es mal hoffen. Weil da natürlich sich natürlich da ganz, ganz ja, eine Facette von unserem Spiel plötzlich öffnet, dass uns einfach gefehlt hat und dass das einfach essentiell ist, auch wenn die Zahlen manchmal am Anfang der Saison nicht ganz so pro-Goddard waren. Aber da ist natürlich, das wäre schon gut, ob er spielt. Ich habe bisher nichts gelesen, dass es fix wäre, aber es gibt zumindest Chancen. Also ich würde mal ganz aus der Sache raus mich wurzeln und sagen 50-50. Wobei, insofern möchte ich halt zu dem sollen sie nur ruhig passen Spiel kommen. Also ja, ich habe auch kein Problem, wenn die uns die 49ers unterschätzen, auch beim Pass, weil das ist so ein bisschen das Narrativ mit auch, ja, Hertz hat Probleme derzeit im Pass. Es wird gerne halt irgendwie gerne erzählt, dass er halt ja, seine Schwächen dort hat, oder das hält sich eigentlich immer noch. Aber wie gesagt, du hast, glaube ich, als Einzel, in der Einzelqualität hast du 2 Receiver, die ich jetzt leicht über denen von den 49ers sehen würde. Auch wenn ich die Qualitäten von den Receivern der Niners definitiv nicht in Frage stellen will. Aber ich denke, AJ Brown und Davonta Smith sind einen Ticken drüber. Also die spielen momentan, also das ist halt eine Option, die du hast. So, ich habe da schon wie immer wieder die Anspielung gemacht, das sind so Break Glass in Case of Emergency Spieler, da kann Hertz irgendwie mal irgendwie einen Dime oder halt mal reinballern, einen langen Ball, und der wird schon irgendwie gefangen werden. Deswegen ist vielleicht nicht so konstant. Es hat halt auch vom Play Calling ein bisschen auch noch die Probleme. Wird auch noch mal spannend werden, wie das Wetter ist. Es soll ja wieder mal regnen. Das heißt, da wird man auch mal sehen müssen, wie die Leute mit dem Wetter zurechtkommen. Ich denke, wenn Goddard jetzt, um zur Frage zurückzukommen, wenn der spielt, dann haben wir plötzlich die gesamten Facetten unserer Offense da, und dann könnte es schon spannend werden. Und irgendwann einmal, also wird auch Hertz mal ein Spiel abliefern können, wo er konstant die Bässe fangen kann, wobei wir jetzt da das Jammern auf hohem Niveau, was Hertz in der zweiten Hälfte abgeliefert hat, von den Zahlen her und auch vom Eye-Test, war schon beeindruckend. Von daher, keep them coming.
Ja, ich möchte nochmal klarstellen, dass ich das auch gar nicht so meinte, dass lass dich ruhig passen, dann wird das schon gut. Auch wenn ihr euch natürlich immer gerne in die Underdog-Rolle reinstellt, war das nicht so gemeint. Ich nehme lieber den Pass als den Lauf, aber der Pass natürlich auch nicht. Also die Receiver sind natürlich Namen, da braucht man nicht drüber reden, dass das vom Duo ja wahrscheinlich mit eins der besten der Liga ist.
Wie sieht es denn bei eurem Backfield aus?
Eine Anmerkung zum, eine Anspielung, also beziehungsweise zum Thema in Führung gehen. Ja, sollen sie ruhig machen. Hat die letzten paar Male auch ganz gut funktioniert mit dem Rückstand.
Ja, das ist wirklich verhext, diese. Also es, uns erscheint es aktuell so, dass wir zurückliegen müssen, um gut zu spielen. Ja? Vorher können wir das gar nicht.
Doch lieber führen.
Vorher können wir das fast gar nicht. Nee. Aber weil wir jetzt gerade auch so ein bisschen über das Passing-Game gesprochen haben und was ich wirklich bei den 49ers, also ich gar nicht einschätzen kann. Jeder spricht über die D-Line, jeder spricht über Fred Warner und so weiter. Aber wie sieht das Backfield aus?
Ja, Backfield ist natürlich immer so ein bisschen eine Sache gewesen, immer über die letzten Jahre. Wir haben jetzt mit Chevarius Ward einen sehr guten Number-One-Corner, der meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht weit vom All-Pro-Level weg ist. Ich weiß nicht, ob ihr das letzte Spiel gesehen habt. Er hat gegen DK Metcalf wirklich ein Spiel abgerissen, wie es meiner Meinung nach eins der besten Cornerback-Spiele in diese Saison war. Also wirklich, wirklich irgendwie 3 Pässe defended und insgesamt nur einen Catch bei, ich weiß nicht genau wie vielen Attempts auf DK Metcalf zugelassen. Also das wird, denke ich, auch für beide eure Receiver sehr schwierig gegen Travis Ward. Da was, ja, viel zu fangen. Natürlich wird immer was kommen, aber der wird nicht der sein, der irgendwie groß exposed wird, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Auf der anderen Seite habe ich mir auch aufgeschrieben, dass das auf jeden Fall eine der Sachen ist, die durchaus ja, schwierig werden könnte. Da haben wir Dimon Lenoir, der ja ein solider zweiter Corner ist, meiner Meinung nach. Aber eben, wenn er gegen einen Top-Corner wie einen Top-Wide-Receiver wie AJ Brown oder Devonta Smith spielt, ist es natürlich immer eine schwierige Aufgabe als Corner. Ich glaube, da besteht die Möglichkeit, ein bisschen was, dass ihr da ein bisschen was rausholen könnt. Und zusätzlich ist natürlich auch noch auf der Safety-Position Talanoa Fanga verletzt vor 2 Spielen. Jair Brown hat sich da gut eingelebt, hat die ersten Spiele sehr stark gespielt. Ja, auch direkt, als er reinkam vor 2 Spielen. Ja, die Game-Sealing-Interception gefangen und alles. Ja, das war schon sehr stark. Dennoch muss man da gucken, wie es aussieht. Gerade wenn die D-Line irgendwie, die Defense irgendwie lange auf dem Feld sein sollte, könnte ich mir vorstellen, dass es in der Tiefe dann auch eng wird, wenn dann irgendwie einer von denen mal kurz runter muss oder so, sind wir danach auf jeden Fall sehr angreifbar. In der ersten Riege, sage ich mal, sieht es ganz gut aus. Danach wird es eng, denke ich.
Okay, ja, also ein klarer Number One Cornerback, bei der Nummer 2 dann schon Fragezeichen. Wahrscheinlich auf AJ Brown stellen, schätze ich mal, den guten Ward. Das könnte man sehen. Geht das mehr Mann zu Mann?
Ich denke, die werden nicht traveln. Also ich denke, sie werden einfach das annehmen, was die Eagles ihnen geben. Normalerweise bleiben die an ihren Seiten.
Also wir spielen ja eine relativ langweilige Offense, Vitek. Ne? Also bei uns, da ist keine Motion links, rechts, machen wir alles nicht. Da wird der Ball gesnappt und dann ist es mal kreativ natürlich bei den Option Plays mit Hurts und so. Aber ansonsten spielen wir eine sehr, sehr klassische Offense. Ne?
Ja, das kann ich jetzt, das kann ich so jetzt nicht weiter kommentieren. Das ist Papst, das ist ungefähr so wie der Papst ist katholisch Aussage. Also zweifellos, das Arsenal ist natürlich begrenzt, aber was daraus gemacht wird, ist sicherlich viel. Also ist vielleicht auch noch eine Anmerkung. Ihr habt das wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen mitbekommen. Also bei uns gibt es ja große Diskussionen mit Brian Johnson und halt Offensive Coordinator, dass der halt jetzt da echt viel Kritik sich anhören muss. Wobei Kritik in Philly ist relativ schnell hergeholt. Also der macht seinen Job schon ganz gut. Also weil es war ja irgendwie auch die ersten Drives waren ja echt kaum anzusehen. Also wir kommen relativ schwer in Gang, aber er passt sich dann ganz gut an. Also weil gab es auch intern bei uns extrem viele Diskussionen und Kritik, wo es dann geheißen hat, ja, Brian Johnson, was für ein scheiß Koordinator und so weiter. Aber den Gameplan entwickelt ja hauptsächlich Sirianni. Also wenn es am Anfang schlecht läuft und im Lauf des Spiels deutlich besser wird, dann spricht das eher für den Offensive Coordinator. Und deswegen, da bin ich durchaus überzeugt, dass er auch dieses Mal Antworten finden wird. Also ganz so zufällig wird er jetzt nicht irgendwie unter den Head-Coaching-Kandidaten für Carolina gehandelt zum Beispiel. Also ich glaube, die Fachwelt sieht das durchaus und auch was ich so mit den im Film gesehen habe. Es funktioniert halt nicht, aber oftmals nicht, aber dann funktioniert es dann wieder doch. Und wenn du dann halt so Quarterback-Draws siehst, für die er irgendwie jetzt immer wieder kritisiert wird, also dann gewinnst du mit dem Quarterback-Lauf das Spiel, dann kann es nicht so schlecht sein. Und wenn wir schon bei der Offense sind, erwähnen wir viel zu selten, aber Jake Elliott, Kickergott. 59 okay. Yards im Regen. Im verdammten Regen. Und nicht nur ein bisschen tröpfeln, sondern auch, es hat gepisst. Musste auch mal sein. Ja, das musste ich mir jetzt einfach.
Ja, Special Teams, das machen wir jetzt heute nicht nochmal ausführlich, sonst reden wir noch 3 Stunden. Aber da trifft ja ein kritisierter Koordinator auf einen bei den 49ers, zumindest denke ich so, oder hab's ein paar Mal mitbekommen, kritisierten Koordinator, nämlich euer Defensive Coordinator. Nick, hat sich das ein bisschen beruhigt oder ist der immer noch?
Ja, es gibt natürlich immer noch Leute, die ihn stark kritisieren oder die ihn auf jeden Fall kritisieren. Aber ich war da die ganze Zeit eigentlich eher auf seiner Seite und fand auch die ganze Sache mit der Diskussion darüber, dass er nicht an der Sideline ist oder so, sondern immer im Booth war und jetzt halt unten an der Sideline wieder ist, fand ich immer ein bisschen, ja, ich weiß nicht, fand ich überzogen. Und generell lässt sich vergleichen, also wenn man die Vergleiche zieht von dem ersten Jahr von sowohl die Demeco Ryans als auch Robert Saleh und jetzt Steve Wilks, sieht man eben immer, dass im ersten Abteil der Saison das bei allen ähnlich war. Und da war Steve Wilks jetzt auch schon besser als die anderen beiden. In den ersten 10 Spielen war es, glaube ich, oder ersten 9 Spielen. Und genau, dann wurde es deutlich besser. Das hat man auch jetzt gesehen. Die Defense ist jetzt mit 10 Punkten erlaubt pro Spiel in den letzten 3 Spielen. Nummer 3 bei EPA per Play. Das ist schon sehr stark. Ich glaube einfach, dass es ganz normal ist, dass ein Defensive Coordinator ein paar Wochen braucht, um reinzukommen. Auch wenn die Defense jetzt nicht von Scratch anders ist, wird es trotzdem immer was sein, was ein bisschen braucht, um da reinzufinden. Und genau, da bin ich der Meinung, dass Steve Wilks eigentlich einen guten Job macht. Die Zahlen unterstützen mich da. Er ist eigentlich besser gestartet als die beiden vorherigen Koordinator, bei denen man ja gesehen hat, dass sie einen ganz guten Job im Endeffekt gemacht haben und dann ja auch beide zum Head Coach geworden sind, was er ja vorher schon mal war.
Sehr gut. Also ich habe jetzt hier, wir haben jetzt viel über die Eagles Offense geredet, Niners Defense. Wir können sie jetzt einfach umdrehen und so weitermachen. Ich habe jetzt aber hier auch schon eine halbe Stunde die Folge beansprucht und wollte den guten Nick natürlich auch mal etwas Raum lassen, weil vielleicht hast du auch noch etwas mitgebracht, Fragen, Ähnliches, oder wollen wir es einfach mal die Seiten wechseln?
Ich wollte gerade sagen, ich denke, auf der Seite des Balls haben wir nicht mehr so viel. Haben wir, glaube ich, jetzt schon relativ ausführlich drüber geredet. Sind wir, glaube ich, alle zu unseren Redenzeiten gekommen. Da hast du wahrscheinlich eher noch am wenigsten gesagt. Dementsprechend würde ich sagen, wechseln wir einfach mal die Seite und schauen uns an, wie es auf der Seite der 49ers Offense und der Eagles Defense aussieht.
Also eben hieß es so, ne, wofür haben wir Angst, ne? Hier Bosa und Dings und so. Und offensiv könnte man jetzt natürlich auch sagen, Christian McCaffrey, ne? Also ganz ehrlich, sorry Tyreek Hill, aber Christian McCaffrey ist Offensive Player of the Year.
Mindestens.
Kann fast gar nichts passieren. Ich habe Angst vor Kyle Shanahan, Vitek.
Muss man haben, ja. Klar. Shanahan ist sicherlich ja, einer der besten Playcaller, wenn nicht der beste Playcaller der Liga. Da kann, ja, können sicher andere Leute noch mehr erzählen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er nicht seine Schwächen haben kann. Also er hat so seine Eigenheiten, die ihn berechenbar oder ein Stück weit berechenbar machen. Also es ist natürlich berechenbar bei Shanahan ist immer so eine Sache, aber ja klar, muss man Angst haben. Aber die Frage reiche ich gerne weiter. Wo sieht, ja, was meinst du, dass Shanahan, wo ist er knackbar? Oder was zeichnet ihn aus? Erzähl uns mal.
Ja, also es zeichnet ihn natürlich aus, dass er super variabel ist und dass er super viel Mismatches einfach kreiert. Es gibt, glaube ich, keine Offense, die so häufig dafür sorgt, dass es irgendwo eine Blown Coverage gibt, dass irgendwo Coverage-Fehler einfach stattfinden und Wide Receiver einfach wide open sind. Das sieht man regelmäßig bei uns, dass wirklich teilweise 5-6 Yard Separation da sind und dadurch eben dem Quarterback ermöglicht wird, in dem Fall jetzt Brock Purdy, ermöglicht wird, genau, einfach einfache Würfe anzubringen. Und das ist, glaube ich, eben die große Stärke von Kyle Shanahan, dass er da eben die Spieler frei macht und die Spieler, bei den Spielern, bei den Wide Receivern vor allem, dafür sorgt, auch bei George Kittle jetzt, dafür sorgt, dass sie viel Platz haben. Da kommt das Route Running jetzt zum Beispiel von Brandon Ayuk natürlich auch noch zu, spielt auch eine gute Rolle bei. Aber das ist, glaube ich, die größte Stärke von Kyle Shanahan. Wo er knackbar ist, man sieht es immer wieder, dass er meiner Meinung nach starke Time-Management-Probleme im Verlauf des Spiels hat. Man sieht, dass er scheinbar irgendwie ein bisschen Probleme damit hat, in großen Spielen eben dann am Ende das Spiel durchzubringen. Dass er vielleicht diesen Klatschfaktor einmal ab und zu mal nicht ganz so hat, wie er es eigentlich meiner Meinung nach gerne haben sollte. Wenn man mit 10 Punkten im Super Bowl führt, auch wenn ich die Wunde nicht immer wieder aufreißen will, kurz vor Schluss, sollte man es eigentlich schon mal durchbringen können. Und das ist nicht das einzige Beispiel, sondern auch gegen die Rams vorletztes Jahr. Es sind einfach so Situationen, wo ich immer wieder ein bisschen frustrierter davon bin, was Kyle Shanahan macht. Und das geht auch schon sehr weit zurück, nicht nur in seine Zeit in San Francisco, sondern auch wenn man an Atlanta gegen New England denkt. Da war er auch Offensive Coordinator. Und das Spiel ist ja auch in die Geschichtsbücher eingegangen, nach einem 28-3 noch zu verlieren im Super Bowl. Das ist natürlich auch nochmal eine Hausnummer. Das ist meiner Meinung nach seine größte Schwäche. Und dennoch bin ich auch sehr überzeugt von ihm. Und dennoch bin ich davon überzeugt, dass er auch wieder gegen die Eagles, gerade gegen eine Eagles-Defense, die gegen den Pass diese Saison ja echt nicht so gut aussah, mit, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube, der 29. Pass, die bei Yards per Game. Genau, das ist, denke ich, das, wo wir auch ansetzen müssen. Also natürlich müssen wir den Lauf auch drin haben, müssen da viel, dürfen uns nicht zu sehr auf den Pass einschießen, weil das nie eine gute Lösung ist, das wissen wir alle. Aber ich denke, dass es im Endeffekt viel auf Brock Purdy's Schultern liegen wird, die Mittel, die ihm Kyle Shanahan gibt, dann auch gut auszunutzen. Was sagt ihr dazu? Denkt ihr auch, dass die 49er-Offense vielleicht die Defense ein bisschen angreifen kann?
Ja, also Blown Coverage können wir bieten. das können wir auf jeden Fall bieten. Ayuk ist auch schneller als unsere Cornerbacks. Für mich sind es zwei Faktoren. Vitek kann gleich ausführlicher antworten. Unser Ansatz muss natürlich sein, dass Brock Purdy keine Zeit hat. Das ist der Ansatz. Also Brock Purdy darf keine Zeit haben, für diese Busted Coverages, wenn sie passieren, zu nutzen. Ich glaube auch, dass die zweitbeste D-Line da einer, ich nenne sie jetzt mal insgesamt mittelmäßigen O-Line der Niners. Ich habe mir da so ein paar O-Line-Statistics-Rankings angeguckt. Da liegen die 49ers so meistens so um Platz 10 bis 13, so was die Gesamtstärke der O-Line angeht. Wir reden jetzt nicht von dem großen Bully auf dem rechten Tackle, der ist krank. Ja, ich weiß nicht, linker Tackle, sorry. Hat gegen uns aber, glaube ich, schon mal rechts gespielt. Ah, egal.
Trent Williams, der ist, oder?
Ja. Trent Williams, der ist krank, ja, aber die anderen finde ich gar nicht so geil. Also da weiß ich, kann unsere D-Line, glaube ich, schon was ausrichten und Druck kreieren und wir auch mit unserem Outside-Linebacker-Play, Reddick und so weiter, da kann man rumkommen um die O-Line. Und da muss der Ball schnell losgeworfen werden. Da habt ihr natürlich einen Kittel und auch McCaffrey kann ja auch einen Ball fangen. Und wenn ein McCaffrey hinter unserer D-Line ist, dann macht er mir auf jeden Fall Angst. Wittek, was meinst du?
Klar, ich meine, wir brauchen da jetzt über CMC müssen wir jetzt nicht groß reden. Der ist im Lauf und im Pass eine unheimliche Waffe, von daher keine Frage. Ich bin ein Stück weit jetzt zuversichtlicher mit unserer Innenseite. Also es war ja auch das große Bedenken so von wegen, ja, wie machen unser Slot-Corner und wie werden die das gegen Kansas City Chiefs lösen und auch bei den Bills hattest du ja irgendwie einen Dalton Kincaid, der ja mehr ein Receiver ist und halt sehr viel Slot macht als Tight End. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also ich bin relativ zuversichtlich, dass Sean Desai, der Lösungen finden kann. Also ich bin auf den Cornern, klar, da haben wir relativ 60 Jahre plus Erfahrung, beide zusammengerechnet. Bradbury und Slay sind nicht die jüngsten, nicht mehr die schnellsten, aber die Erfahrung ist auf jeden Fall da. Also da kann man auch viel, viel kaschieren. Innen hat es eben jetzt ganz gut funktioniert. Mit einigem Glück können wir da durchaus mit Bayard hat sich gefunden in der Rolle des Safety, wenn du Bayard ein bisschen reinziehst. Bradley Roby hat auch eine solide Performance jetzt geliefert, spielt jetzt schon zweimal, na egal. Auf jeden Fall, da sollte es auch im Slot wieder runterlaufen. Und aber klar, ich meine, wenn wir irgendwo knackbar sind, dann über das Passspiel, das kurze Passspiel im Slot. Und ich glaube, dass das eher auch CMC wird sich eher da in die Richtung orientieren, weil über den Lauf, ich meine, du hast jetzt Jordan Davis hat eine Mörderpartie gespielt gegen die Bills, dass du halt einen L nicht stoppen kannst, ist eine andere Sache, aber du hast halt Purdy ist kein Josh Allen. Da sind die sehr unterschiedlich und da kann man, glaube ich, mit den Lauf ganz gut zumachen. Und wie du gesagt hast, eigentlich schon. Also man muss Brock Purdy versuchen, unter Druck zu setzen. Er ist natürlich ein perfekter Shanahan-Quarterback, der halt einfach das macht, was ihm der Playcaller sagt und ein Stück weit über seinem Niveau spielt. Ich will mich jetzt mit den 49ers-Fans erst gar nicht anlegen, aber da ist ein bisschen auch der Hype zu groß. Er ist noch jung, er kann auch Fehler machen und gerade in einem Stadion wie dem Link, das zwar jetzt so von der Architektur jetzt nicht das lauteste ist, aber von den Fans und von der Stimmung her sicherlich ganz oben mit dabei ist. Da, ich glaube, da ist auch ein cool agierender Quarterback durchaus unter Druck zu setzen. Und ich glaube, da führt unsere Defense könnte der Weg zum Sieg führen. Und wenn die Niners jetzt nicht sich einbilden, wieder einen Haason Reddick mit einem Tight End blocken zu müssen, überhaupt könnte auch der Pass Rush da ganz gut passieren. Und noch dazu, eben weil du eben es erwähnt hast, die O-Line der 49ers hat durchaus Löcher oder könnte Löcher haben. Und dann hast du eben einen Jalen Carter, der nach wie vor auf jeden Fall immer mehr seine Führung zum Defensive Rookie of the Year ausbaut und eigentlich immer für Pressures zu haben ist, da könnte Brock Purdy dem einen oder anderen Fehler verleitbar sein. Und Interceptions kann er auch durchaus werfen.
Also unser
einmal einhaken zu dem, was du gesagt hast, mit er macht das, was Shannon ihm sagt. Ich finde, das ist tatsächlich genau das, was ihn von Garoppolo vorher unterscheidet, dass er nicht nur das macht, sondern dass er eben in diesen Off-Schedule-Plays deutlich besser ist als alles, was wir vorher auf Quarterback hatten. Er macht das, was ihm gesagt wird, aber er kann auch zusätzlich noch, wenn mal irgendwie jetzt der Druck mehr da ist als erwartet, mit den Beinen, er ist deutlich athletischer, als man es einschätzen würde. Ich finde, es ist irgendwie so sneaky athletic, sagt man ja immer. Da kann er deutlich mehr machen, als man eigentlich einschätzen würde. Und tut das auch. Also ich finde, gerade off-Schedule sind die besten Plays von Brock Purdy zustande gekommen.
Ich meinte das jetzt auch gar nicht so irgendwie, dass er nur ein reines Werkzeug ist, aber ich meinte das eher die Kombination von Shanahan mit einem guten Quarterback ist einfach unschlagbar. Also ich würde zum Beispiel auch mal behaupten, dass Shanahan mit einem Superstar gar nicht mal so gut funktionieren würde, weil er halt einfach mehr da einfach seine Flexibilität ausspielen kann und da, also da ist das eben, wie du sagst, Brock Purdy kann auch selbst das übernehmen, wenn es mal nicht so läuft, aber letztendlich ist er trotzdem ein formbares Werkzeug, sagen wir, oder ich meine,
Garoppolo ist halt ein Game Manager. Dass er die gleichen athletischen Tools hat wie ein Josh Allen jetzt zum Beispiel, gerade mit den Beinen oder auch mit dem starken Arm.
Also ich meinte das jetzt gar nicht irgendwie negativ, also...
Nee. Ich wollte nur noch mal diesen einen, fand auch eigentlich ganz fair, was du gesagt hast, nur diesen einen Punkt wollte ich noch mal ein bisschen.
Ja.
Also Purdy kann auch improvisieren, ist mir jetzt auch neu, aber scheinbar. Mich hat er generell beeindruckt, diese Season. Ich war vor der Season echt skeptisch. Aber ich bin sehr positiv überrascht von Purdy. Auch was er für Bälle wirft, das ist schon... Also top-notch. Ich glaube, er weiß ganz genau, was ihn in Philly erwartet. Er weiß es ganz genau. Ich glaube, er hat auch ein bisschen Chip an seiner Schulter, ne, von dem Game. Er hat da was liegen gelassen. Ich glaube, er will auch so ein bisschen, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ne, wo jetzt wieder so ein bisschen die Stimmung und der Boulevard ein bisschen mehr reinkommt. Ne? Purdy will schon so ein bisschen Revenge haben, kann ich mir vorstellen. Ne? Also der konnte gar nicht richtig zeigen, was er kann beim letzten Mal, als er in Philly war. Und es könnte ja auch durchaus sein, dass dieses Spiel in den Playoffs sich nochmal wiederholt. Und das jetzt hier ist halt einfach so ein richtig gutes Warmwerden dafür und gucken. Und ich glaube, ihr habt ja auch ein bisschen mehr Vorbereitungszeit jetzt auf das Spiel gehabt als die Eagles. Ne? Ihr habt ja am Thanksgiving gespielt, Donnerstag. Jetzt 10 Tage Zeit. Der Vorteil wird nicht riesig sein, weil dafür müsst ihr durch den halben Kontinent da fliegen und sowas. Das belastet dann wieder. Aber ich glaube, die werden sich ganz viel vorbereitet haben, ganz viel ausgedacht haben. Vielleicht auch, dass Purdy den Ball schneller loswerden kann oder solche Konzepte. Ne? Und ich glaube, die 49ers werden da schon ein bisschen was im Gepäck haben, auch taktisch. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie das aussehen wird und auch dann, wie wir wiederum reagieren, ne? Defensiv. Weil defensiv sind wir ja relativ selbstbewusst auch, aber ja, wie Vitek schon angesprochen hat, mit unseren zwar sehr erfahrenen Cornerbacks, die auch nicht schlecht spielen eigentlich, aber halt hier und da nicht mehr ganz so hinterherkommen. Und so ein Ayuk, der ist ja schon ein bisschen was schneller und so ein Samuel auch. Geht schon was ab.
Also unsere Safeties. Da kann man vielleicht auch alterstechnisch nochmal den Gandhi-Vergleich von Vitek eben ziehen bei Bradbury.
Ja, bei Slay, oder? Der Slay ist doch älter, oder?
Ja.
Ich meine, Slay ist noch älter.
Ich wollte es nur nochmal aufgreifen, weil er es eben gesagt hatte, der Beef. Ja. Ich glaube, da wird auch Feuer Safeties drin sein, grundsätzlich.
Unsere Safeties, vielleicht, falls die Niners-Fans das gar nicht so mitbekommen haben, ne? Bayard von den Titans haben wir verpflichtet. Hat sich ein bisschen schwer getan zum Start, aber ich glaube, der kam donnerstags und hat sonntags auf dem Platz gestanden. Der wusste noch gar nicht, was da los war. Jetzt hat er, glaube ich...
Ja, der hat ja auch jetzt das letzte Spiel unglaublich stark gegen... Also ich finde, Bayard ist ein sehr guter Safety eigentlich und gerade gegen Titans. Ihr habt ja eigentlich Probleme gegen Titans, was ich mit Bayard eigentlich nicht so wirklich verstehe. Der hat ja meiner Meinung nach eigentlich eine grundsolide Saison abgeliefert. Ja.
Ist halt die Linebacker-Diskussion. Also jetzt Shaq Leonard entscheidet sich erst am Wochenende ob er bei den Cowboys oder bei uns unterschreibt, wenn er denn noch was im Tank hat. Und Linebacker ist halt grundsätzlich so, jetzt gar nicht mal so auf das Laufspiel gesehen, sondern halt einfach auch auf Coverage und so, wird es halt extrem schwierig werden, weil du hast halt, wir spielen halt mit zwei Linebackern derzeit, also und einer davon ist halt Christian Ellis und Niklas Morrow war teilweise auch gar nicht unter den Startern. Ich glaube, der war teilweise sogar aus dem Practice Squad mal raus. Von daher, Linebacker ist und bleibt ein großes Problem und wird vielleicht so eher auf drei Safeties gehen und da versuchen, über die Safeties die Position abzudecken. Man kann natürlich auch aus Eagles Defense sehen, dass Purdy halt so ein Spiel hat mit was war das, glaube ich, gegen die Bengals mit drei Interceptions, die teilweise ziemlich grausig waren. Also er spielt, man muss hoffen, dass er halt einfach ein schwaches Spiel hat, dass das Purdy-Märchen wieder mal einen kleinen Knicks bekommt, also jetzt aus Sicht der Eagles, weil so gut er auch spielt, er ist auch mal für einen Ausfall zu haben. Von daher kann man eben auch hoffen. Ja, klar, also jeder, das ist ohne Zweifel und da ist es halt einfach auch, was so eine Sache ist, die mentale Stärke der Eagles ist und bleibt halt unsere größte Stärke und das hängt natürlich mit unserem Quarterback zusammen, dass du halt eben immer zurückkommen kannst und also es wird auf jeden Fall interessant, wenn Sean Desai dann auch noch sich einen guten Gameplan ausdenkt, dann ist es echt auf beiden Seiten des Matchups ein extrem spannendes Spiel. Also ich würde sogar sagen, es ist ligaweit das Spiel des Jahres.
Ja, also ich glaube auch nochmal auf Purdy gesehen. Ich glaube, für Purdy ist es das Spiel, auf was ihn nochmal in den Köpfen der Leute auf eine andere Sphäre heben kann, wenn er gut spielt. Wenn er das Spiel gut spielt, kann ich mir vorstellen, dass es grundsätzlich viel an ihm hängt. Und wenn er das Spiel spielt und gut spielt und wir das Spiel im Endeffekt gewinnen sollten, kann ich mir vorstellen, dass das Spiel ist, was Brock Purdy nochmal auf eine andere Stufe hebt, weil er eben diese, ja, gegen Top-Team das Spiel tragen, hat er bisher nicht wirklich gemacht. Und wenn er das jetzt gegen die Eagles machen würde, wäre das was ihn da einfach nochmal auf die nächste Stufe heben könnte.
Ja, jetzt waren wir am Anfang dieser Podcast-Folge relativ entspannt, also ich zumindest auch, ne? Wir können ja sogar verlieren, haben immer noch den First Seed in der Hand und so. Jetzt habt ihr mich ganz juckig gemacht. Ich hab Bock jetzt. sehr, sehr schön. Ich denke, wir sind auf die Details auf beiden Seiten eingegangen, richtig gut. Ich hätte mich gerne mit dem Lars mal unterhalten. Der war, glaube ich, beim NFC Championship Game letztes Jahr vor Ort, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe.
Ja, das war David.
Oder David, auf jeden Fall hat er in eurem Podcast gesprochen und ihm wurde damals die Frage gestellt, wie das denn in Philadelphia so ist, so als Auswärtsfan auch auf dem Parkplatz und so. Ich glaube, er war auch beim Tailgating und er meinte, ja, es ist schon eine Atmosphäre, die heftig ist, aber obwohl er offensichtlicher 49ers-Fan war, hatte er nie das Gefühl, irgendwie in Gefahr zu sein oder ähnlichem. Das
hat man nur also, als Dallas-Fan. Also,
also ich glaube, das wär natürlich immer eine interessante Unterhaltung gewesen. Aber da wären wir vielleicht auch hier und da ein bisschen schlimmer gemacht, als wir sind. Ich denke, im Stadion ist es natürlich krass und laut und so, ne, aber es braucht trotzdem keine Lebensgefahr haben. Von daher, alles gut, kommt ein bisschen runter, Leute. Wir werden ein richtig, richtig tolles Spiel haben. Spannend. Die letzten aber beiden
trotzdem,
Spiele.
Also, ja? Es ist trotzdem irgendwie dieser Druck, den sich die Niners irgendwie selbst aufbauen, sind halt, ich weiß nicht, ob das wirklich hilfreich ist oder ob das nicht zu viel Druck ist. Weil ich will nicht diesen lächerlichen Debo-Beef da irgendwie nochmal aufgreifen, aber es ist halt einfach, da frage ich mich echt, ob das wirklich nötig ist und ob sich selber damit einen Gefallen tun, weil die Erwartungshaltung ist gewaltig und ich glaube, das spielt nur uns in die Karten.
Ich glaube grundsätzlich, dass die 49ers ein Team sind, was von diesem Druck lebt im Endeffekt. Man hat gesehen, dass in den Spielen, wo wir reingegangen sind und irgendwie schon gesagt haben, ja, mal gucken, ob wir vielleicht 17-0 in die Saison gehen nach 8 Spielen, dass wir da in den Slump reingekommen sind, weil wir eben nicht genug einfach da waren. Und ich glaube, natürlich wären wir gegen die Eagles so oder so da. Also die Eagles sind kein Gegner, die man unterschätzt. Sie stehen 10-1, da braucht man nicht drüber reden. Ich glaube aber auch nicht, ich finde es auch ein bisschen unnötig, wenn da andere Spieler irgendwie Trash genannt werden oder sonst was. Ich fand es aber auch ein bisschen unnötig generell, was da von beiden Seiten, also am Anfang war es ja noch weniger, wo dann nur gesagt wurde, ja, wir müssen mal gucken, wie es aussieht, wenn unser Quarterback fit bleibt oder wenn wir nicht mit dem Fourth Stringer spielen müssen und er sich verletzt. Genau, und dann hat sich das ja irgendwie so hochgeschaukelt, dann haben die Eagles da was zugesagt, dann haben die 49ers wieder was dazu gesagt und das hat sich so ein bisschen hochgeschaukelt. Ich habe nicht das Gefühl, dass das alles von den 49ers ausging und ich glaube einfach, dass das eine Rivalität ist, die dann nach und nach aufgebaut wird, die hoffentlich die nächsten Jahre bestehen bleibt. Ich kann mir vorstellen, dass es was ist, was hoffentlich dieses Jahr auch nochmal ein zweites Spiel findet. Ich gehe fast schon davon aus, dass wir in den Playoffs nochmal aufeinandertreffen und ja, hoffe da natürlich drauf, dass selbst wenn wir am Wochenende verlieren sollten, wir dann in den Playoffs gewinnen können.
Ich wollte gerade sagen, wenn ihr diesen Druck braucht, dann müssen wir euch ja eigentlich am Sonntag in Watte packen, schön hoch gewinnen lassen und dann, damit das dann später wieder sich dreht. Aber okay, das sind jetzt die Spielchen. ja, also klar, gehören immer zwei dazu. Natürlich wurde sich bei den Eagles auch lustig gemacht und das ist ja logisch. Und dann bei es ist normal, glaube ich, brauchen wir gar nicht.
Ja, ich finde, es gehört auch einfach ein bisschen dazu. Also das mit Debo finde ich auch ein bisschen lächerlich, aber der Rest
gehört dazu. Wir müssen, deswegen wird sich aber hier keiner die Köpfe einschlagen. Ich glaube, ich werde auch einfach mal ein bisschen das Spiel gucken und gar nicht so viel rumtwittern. ist auch mal schön. Gut, dann würde ich sagen, so Richtung Abschluss. Willst du eine Wette platzieren oder so? Hast du noch was?
Nee, grundsätzlich nicht. Ich tippe jetzt nur auf Facebook bei unserem internen Tippspiel, wo ich jetzt gegen die Chiefs, gegen die Dolphins und gegen die Bills, jedes Mal gegen die Eagles getippt habe und das werde ich so beibehalten. Also ich tippe jetzt auf einen 49ers-Sieg und hoffe, dass wir dann in Wirklichkeit eben ein W nach Hause oder zu Hause behalten werden. Wie viel, frag mich nicht. Also es wird knapp werden. Also ich würde jetzt auch objektiv ohne Facebook, aber glauben, knappen Sieg davon in einer tippen, also so, ja, 27, 24 rum.
Ja, so sehe ich es auch, ne? Es wird kein Highscore-Game, glaube ich. Ich weiß nicht, haben wir ein Spread da? Ich muss mal kurz gucken. Over-Under oder sowas, mal kurz schauen. Eagles, vor dem, bin jetzt schlecht vorbereitet. Mal kurz gucken. Ich schätze mal, es wird sowas um 40 sein, hä? 40, 45 vielleicht. Vielleicht dazwischen.
Ja, im, auf jeden Fall. Denk ich auch, es wird kein besonders highscoring Game sein. Dafür sind die beiden Defenses einfach ja, zu sehr ja, da, zu gut, sage ich einfach mal. Dementsprechend wird es nicht irgendwie ein besonders highscoring Game sein. Es wird auch kein Blowout von einer Seite. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn die 49ers irgendwie früh in Führung gehen, dass es dann, oder früh auch mit mehr als einem Score in Führung gehen, dass es dann vielleicht auch am Ende bei mehr als einem Score bleiben könnte. Ist meine Hoffnung auf jeden Fall. Ob es dann am Ende realistisch ist, ist natürlich die Frage. Und das, wo ich vor allem darauf hoffe, ist, dass die Eagles endlich mal ja nicht das Quäntchen Glück am Ende eben nicht haben, was sie jetzt, ich weiß nicht in wie vielen Spielen, also ich gucke die Eagles-Spiele auch immer in der 40-Minuten-Zusammenfassung und ich sitze jedes Mal davor und fieber mit, ob die vielleicht dieses Mal die Gegner die Führung durchs Spiel bekommen oder ins Ziel bekommen und jedes Mal passiert wieder irgendwas Verrücktes, wodurch die Eagles, oder nicht mal was Verrücktes, passieren wieder einfach Dinge, dass die Eagles am Ende doch wieder mit einem Score gewinnen und und das irgendwie dann noch über die Ziellinie bringen. Ich denke, es wird ein knappes Spiel. Ich denke, die beiden Teams sind auf Augenhöhe. Ich denke auch, innerhalb von einem Touchdown für die 49ers könnte es sich bewegen. Habe ich jetzt von Zeit überbrückt, dass du es Over-Under gefunden hast.
Ich habe gar nicht mehr weiter gesucht.
Ah,
aber okay, also innerhalb eines Touchdowns, ja. Das ist natürlich sehr gewagt. Also da kann also ich jetzt irgendwas auch nichts...
Drei bis sieben.
Drei bis sieben.
Abstand.
Ja. Okay, jetzt versuche ich mir gerade irgendwas auszudenken, damit ich dich noch in eine Wette zugunsten unserer Charity reinziehen kann. Machen wir es so, alles, was über sieben geht, für jeden Punkt über sieben, drüber, wenn es wirklich so ist am Ende, also der Unterschied, egal für wen, geht über die sieben, für jeden Punkt, der es drüber geht, zahlst du 1 Euro.
Das machen wir.
Gut, und vielleicht kriegst du ja noch ein paar Kollegen dazu, die sich anschließen.
Ich frage mal nach in unserer Gruppe.
Und das wäre natürlich sehr, sehr geil. Ich bin auch relativ skeptisch persönlich, muss ich sagen. So, ich kann keinen Favorit nennen. Ich kann nicht sagen, wir gewinnen, wir verlieren. Ich bin, also so unentschlossen war ich wirklich noch nie. Ich war wirklich sogar selbstbewusster gegen die Chiefs als gegen die Niners. Muss ich sagen. Hab sehr großen Respekt davor. Ja, freuen wir uns einfach aufs Game und fand das hier war recht gelungen. Wenn die 49ers sagen, der Eagles-Typ hat viel zu viel geredet, ja, dann müsst ihr euren Jungs schreiben, dass die hier alle auftauchen, wenn's Zeit ist. Ja, nicht immer nur in Amerika Spaß haben, auch mal hier die Arbeit. Ja, ich mache mir Spaß. aber das können wir von mir aus gerne wiederholen, dann vielleicht nochmal mit ein paar mehr Leuten. Es gibt ja möglicherweise diese Season, nicht dieses Jahr, aber diese Season, noch eine Gelegenheit. Schauen wir mal. Okay, bei Vitek ruft auch die Pflicht. Ich sehe es schon im Hintergrund. Da geht es um wichtige Themen der Ernährung mit Schokolade. Und bei Nick würde ich mich auch bedanken. Sehr cool, dass wir das hier so gemacht haben.
Ja.
Und richte dir als netten Gastgeber, der du hier warst, die letzten Worte.
Ja, auch vielen Dank nochmal, dass ihr dabei wart, dass wir das hier zusammen wuppen konnten. Ich finde, es hat Spaß gemacht. Ich finde, wir haben ja jetzt auch eine relativ lange Folge hinter uns und ich hoffe, es wird ein gutes Spiel mit, was hoffentlich zugunsten der Niners ausgeht. Damit Pro Niners.